Deutschlandfunk, eine Welt.
Monatelang haben Zehntausende in Mali protestiert gegen die schlechte Wirtschaftslage des Landes, gegen Wahlfälschung, Korruption, die Regierung und dass diese sie nicht vor Terroranschlägen schützt. Die Demonstranten forderten deshalb monatelang den Rücktritt des Präsidenten Keita. Dieser Forderung kam er freiwillig nicht nach. Am Dienstag wurde er und sein Premierminister von Soldaten festgesetzt und in der Nacht zum Rücktritt gezwungen. Und das, was kommt nach diesem Militärputsch und wird er von den Demonstranten der letzten Monate unterstützt? Das sind alles Fragen, die ich mit Christian Klatt, Büroleiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bamako, klären möchte. Herr Klatt, hat Sie dieser Militärputsch auch persönlich überrascht?
Schönen guten Tag. Komplett überrascht hat er mich nicht. Also es war abzusehen, dass das Militär etwas machen wird. Wie Sie gesagt haben, in den letzten Monaten gab es Demonstrationen, vor allem aus der Zivilbevölkerung und der politischen Opposition heraus. Und das Militär hatte bisher nicht Stellung bezogen, weder für den Präsidenten noch gegen ihn. Und man erwartete, dass etwas passieren wird.
Die Putschisten nennen sich das Nationale Komitee für die Errettung des Volkes. Wer genau verbirgt sich denn hinter diesem Komitee?
Hinter dem Komitee verbirgen sich vor allem die, ich würde sagen, zweite Garde des malischen Militärs. Also wir haben nicht die obersten Befehlshaber, diese wurden auch großteils am Dienstag festgesetzt, weil sie loyal zum Präsidenten standen. Es handelt sich eben eher um die zweite oder die dritte Garde. Und wie wir jetzt vorgestern oder vor wenigen Tagen erfahren haben, ist Assimi Goïta, ein Kommandeur von Spezialkräften aus Zentralmali, der Anführer dieser Bewegung, beziehungsweise er hat sich als diese bekannt gegeben.
Auch gestern sind tausende Menschen in Mali auf die Straße gegangen, diesmal um das Militär, das meuternde Militär zu feiern. Was ist Ihr Eindruck? Wie groß ist der Rückhalt der Putschisten in der Bevölkerung?
Wenn man die Bilder von gestern sieht, fällt auf jeden Fall auf, dass zumindest auf Bildern, ich glaube, es ist also offizielle Zählung gibt es nicht, die Personenmenge noch mal größer ist als die, die jetzt die letzten Monate in Bamako selbst demonstriert hat. Also dort sprach man immer von um die 20.000 Personen, die auf die Straße gegangen sind, Juni und Juli. Wenn man die Bilder sieht, sind das noch mal deutlich mehr. Und das stimmt auch ein bisschen, glaube ich, mit dem überein, was auch wir von der Friedrich-Ebert-Stiftung im letzten Jahr immer wieder festgestellt haben, dass auch wenn vielleicht jetzt nicht alle auf die Straße gehen, die Unzufriedenheit mit dem Regime Ibrahim Boubacar Keitas sehr, sehr groß war und entsprechend groß scheint auch gerade die Begeisterung zumindest zu sein, dass er nicht mehr im Amt ist.
Das meuternde Militär hat angekündigt, einen zivilpolitischen Übergang einzuleiten und Wahlen zu organisieren innerhalb eines, wie Sie sagen, angemessenen Zeitrahmens. Sind Sie guter Hoffnung, dass dieser zivilpolitische Prozess auch tatsächlich stattfindet?
Ich glaube schon, da müssen wir zwei Dinge unterscheiden. Zum einen die Glaubwürdigkeit dieser Aussagen und dann die Umsetzbarkeit. Zur Glaubwürdigkeit würde ich sagen, dass dies durchaus geplant ist von dem Militärregime, weil wir haben gesehen, dass dieser Umsturz sich vor allem gegen die Regierung IBKs wendete, gegen die oberste Riege quasi, aber nicht dafür gedacht war, dass das Militär selbst an die Macht kommen wollte. Das heißt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie die Macht wieder abgeben wollen. Die zweite Frage, die Umsetzbarkeit, ist natürlich deutlich schwieriger, weil hier haben wir das Problem, dass die malischen Staatskassen eigentlich leer sind. Das heißt, wir haben keine finanziellen Möglichkeiten, diese Wahlen auszustatten. Und natürlich die Sicherheitssituation, vor allem im Norden und Zentralmali, die auch Wahlkämpfe bzw. die Öffnung von Wahlbüros sehr erschwert.
Die westafrikanische Gemeinschaft ECOWAS fordert ja, die Wiederherstellung der alten Zustände und die Wiederernennung des alten Präsidenten. Welche Rolle spielt die Gemeinschaft?
Also als Nachbarstaaten und Mali, und natürlich auch Mali als Teil der ECOWAS spielt diese Vereinigung schon eine sehr große Rolle. Wir hatten es ja auch gesehen im Rahmen der Proteste, also im Rahmen dieser Demonstrationen war es die ECOWAS, die versucht hat, zwischen den Protestierenden und der Regierung IBKs zu vermitteln, durch den Sonderbesandten Jonathan Goodluck aus Nigeria, aber natürlich auch mit einem Staatsbesuch von mehreren amtierenden Präsidenten. Das heißt, die Rolle ist schon sehr groß, allein durch wirtschaftliche Verknüpfungen, durch die gemeinsamen Grenzen und durch die Nutzung des gemeinsamen Luftraums.
Wie sehr hat denn die Lage in Mali bisher die ganze Region destabilisiert?
Hier sehen wir eine Entwicklung, die eben seit 2012, also seit dem letzten Putsch in Mali, konstant am Verschlechtern ist, muss man leider sagen. Was zu Beginn vor allem im Norden Malis ein Problem war, vor allem gewaltbereite Islamisten, aber natürlich auch rivalisierende Banden, bewaffnete Gruppen, hat sich inzwischen auf die Nachbarländer, vor allem Niger, Burkina Faso, weiter ausgebreitet. Und Analystinnen und Analysten befürchteten bereits Anfang des Jahres, dass diese Situation der Instabilität auch auf Nachbarstaaten weiter übergreifen könnte.
Sie haben die Zahl gerade schon genannt. Bis 2012, bis zu dem Putsch, war Mali tatsächlich eine vorzeigbare Demokratie in Afrika. Was ist in den Jahren passiert?
Wir haben das Problem, dass seit 2012, aber auch schon in den Jahren vor dem 2012er Putsch, der ja auch nicht aus dem Nichts geschehen ist, wir eine Verschlechterung haben, vor allem in Sachen erhöhter Korruption. Die Sicherheitssituation, die seit 2012 natürlich gravierend sich verschlechtert hat, in Nord- und Zentralmali, aber auch eine politische Elite, die, und das haben Sie, glaube ich, sehr schön mit dem Beitrag dieser Dame aus zu Beginn gezeigt, sehr fern von den Belangen ihrer eigenen Bevölkerung war.
Vielen Dank für diese Einschätzung. Über die aktuelle Lage in Mali sprach ich mit Christian Klatt, er ist Büroleiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Mali.